Herzlich willkommen zu Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Falls Sie gerade stutzen, weil Sie diese Stimme nicht gleich erkennen, mein Name ist Julia Beil. Ich leite das Karriere- und Management-Team des Handelsblatts. Zweimal war ich schon als Gast in diesem Podcast. Heute bin ich das erste Mal als Moderatorin dabei und freue mich sehr. Ich darf für meine Kollegin Charlotte Hauenhorst als Host dieses Podcasts einspringen. Schön, dass Sie zuhören. Mit meinem heutigen Gast will ich zu einem Thema sprechen, das erstmal aus der Zeit gefallen scheint. Stellenabbau. Wie, sagen jetzt vielleicht manche von Ihnen, ich dachte, der Fachkräftemangel ist unser großes Thema und jetzt fangen die Unternehmen an, Stellen zu streichen? Tja, genau so ist es. Um Ihnen mal nur ein paar von vielen Beispielen zu nennen, beim Chemiekonzern Bayer dürften bald weltweit mehrere tausend Stellen wegfallen. Auch Softwarekonzern SAP will 8000 Stellen streichen. Bei Continental, den Automobilzulieferer, sind mehr als 7000 Stellen betroffen. Wie ist das zu erklären, wo doch gleichzeitig überall Personalnot herrscht? Und tun die Unternehmen eigentlich wirklich genug, um ihre Belegschaften fit für die Zukunft zu machen? Das werde ich heute mit einer Frau besprechen, die sich mit diesen Fragen bestens auskennt. Sie ist Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und leitet das Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Und sie kennt sich nicht nur mit Stellenabbau aus, sondern sie hat sogar Ideen, wie der sich durch ein ganz bestimmtes Instrument vermeiden ließe, zumindest teilweise. Herzlich willkommen, Jutta Rump.
Hallo, Frau Beil.
Frau Rump, jetzt wollen wir es mal nicht so spannend machen. Das Instrument, von dem ich eben sprach, das heißt Reskilling. Wir haben darüber im Februar schon ein langes Interview geführt. Was genau ist denn Reskilling und inwiefern könnte es Stellenabbau vorbeugen?
Also Reskilling ist das neue Wort für Umschulung, Qualifizierung.
Sehr schön. Wir freuen uns immer, wenn wir Anglizismen eindeutschen können.
Ja, das ist schön. Also es geht im Prinzip um Qualifizierung. Und zwar Qualifizierung nicht in dem angestammten Tätigkeitsbereich, sondern dass man durch Qualifizierung in ein anderes Tätigkeitsfeld kommen kann. Ja, es ist also eigentlich, wenn wir es so betrachten, es ist die alte Umschulung, über die wir hier reden. Und natürlich können wir mit diesem Instrument Stellenabbau nicht verhindern, aber wir können zumindest Personalabbau damit verhindern.
Können Sie vielleicht mal für das Reskilling ein Beispiel nennen? Weil es gibt ja auch das Konzept Upskilling. Vielleicht ist das auch einigen Hörerinnen und Hörern hier ein Begriff. Was ist der Unterschied?
Also ein Reskilling bedeutet, ich bin in einem bestimmten Tätigkeitsbereich mit einer ganz bestimmten Fachexpertise und ich werde qualifiziert für einen anderen Tätigkeitsbereich, in dem eine andere Fachexpertise verlangt wird oder auch überfachliche Kompetenzen verlangt wird. Also ich wechsle mein Tätigkeitsfeld komplett und verlasse auch den angestammten Bereich. Bei Upskilling bedeutet das, das ist so etwas, ich bleibe in meinem Bereich und ich reichere meine Kompetenzen und mein Wissen an, um weiterhin in diesem Tätigkeitsbereich tätig zu sein, aber mit höherwertigen Aufgaben.
Heißt, wenn ich mich jetzt reskillen würde, würde ich vielleicht aus dem Journalismus raus und ins Marketing hineingehen. Wäre das ein Beispiel
oder
für so eine Umschulung?
Ja, oder wenn Sie Zahlen, Daten, faktenlastig sind, vielleicht ins Controlling reingehen, in die Unternehmensentwicklung reingehen. Und ein Upskilling würde bedeuten, dass Sie vielleicht von Ihrem jetzigen journalistischen Bereich in eine Leitungsfunktion hineingehen würden. Oder aber Sie würden auch, das könnte man auch machen, in eine Kommunikationsabteilung eines Unternehmens und würden da vielleicht die Leitung übernehmen.
Habe ich auch einige Kolleginnen und Kollegen, die diesen Schritt schon gemacht haben, auf die böse Seite der Macht, wie wir immer gerne sagen. Okay, Sie haben ja schon diverse Konzerne bei Transformationen begleitet. Sagen Sie doch mal aus Ihrer Erfahrung, wie gut läuft's denn so mit dem Reskilling in deutschen Unternehmen?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Naja, also sowohl als auch, kann man sagen. Ich würde mal sagen, wenn es gut läuft, dann macht man auf der Basis einer entsprechenden Strategie, also wenn man die Produktion umbauen möchte, man möchte eine digitale Automatisation machen, jetzt auch angereichert mit einer künstlichen Intelligenz und man macht dann entsprechend dieses Technikkonzept, die Prozessgestaltung, die dahinter steht und das kombiniert man dann mit einer strategischen Personalplanung. Man überlegt sich also, welche Stellen werden sich wie verändern und welche Kompetenzen sind notwendig, die dafür, die dort zum Einsatz kommen müssen. Man geht aber auch hin und überlegt sich, an welcher Stelle der sogenannte Substitutionseffekt eintritt, also dass die Technik eine menschliche Tätigkeit ersetzen wird. Und überlegt sich dann, was mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in diesem Kontext passiert, also diejenigen, deren Stellen erhalten bleiben, allerdings mit anderen Kompetenzanforderungen versehen werden. Die gehen dann in eine Qualifizierung hinein in den bestehenden Bereich und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die keine Zukunft mehr in diesem Bereich haben, weil ihre Stellen wegfallen, die würde man dann mit einem sogenannten Reskilling dorthin qualifizieren, wo wir noch Bedarf haben in dem Unternehmen. Oder aber tatsächlich auch sich Gedanken darüber zu machen, wie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen tatsächlich dann in diesem Hause keine Zukunft mehr beschert wird, was man dann machen kann. Also wie man unterstützen kann, dann auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.
Heißt das, die Unternehmen, die ich eingangs aufgezählt hatte, also es ist ja, sind ja nur, wie ich schon sagte, einige Beispiele von vielen, Bayer, ZF, der Automobilzulieferer, entlässt jetzt oder streicht Stellen, SAP, haben die das nicht richtig gemacht, diese strategische Personalplanung?
Das kann ich natürlich aus der Distanz so nicht sagen, aber gewöhnlicherweise sind das Unternehmen, die durchaus ein professionelles Personalmanagement haben. Also gehe ich jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass sie es gemacht haben. Aber es kann natürlich schon sein, dass in ganz bestimmten Tätigkeitsbereichen und auch in ganz bestimmten Prozessen tatsächlich Stellen wegfallen. Und gleichzeitig die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Moment auf diesen Stellen sitzen, durchaus dann keine Perspektive, auch unter Berücksichtigung von Reskilling, keine Perspektive haben im Unternehmen und deshalb quasi diese Stellen abgebaut werden. Aber eins muss man in der gesamten Thematik und in der Diskussion, die wir heute erleben, schon auch nochmal berücksichtigen. Es wird nicht unbedingt immer von einem Personalabbau gesprochen, sondern es wird von einem Stellenabbau gesprochen. Das hat noch nicht unbedingt die Konsequenz, dass auch Personal entlassen wird.
Können Sie den Unterschied einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären?
Naja, also das eine ist, dass wenn Stellen abgebaut werden, dann sitzen gewöhnlicherweise ja auch Menschen auf diesen Stellen. Und die Frage, ob dieser Stellenabbau mit einem Personalabbau verbunden ist, die lässt sich dann tatsächlich auch nur dann beantworten, wenn im Hintergrund eben kein Reskilling läuft oder aber sich die Altersstruktur in den Bereichen angeschaut wird. Also mit anderen Worten, man muss schon überlegen, was passiert da eigentlich? Baue ich Stellen ab? Behalte aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und finde für die im Unternehmen in Anführungsstrichen eine neue Heimat. Oder aber gehe ich hin und sage, ich habe einen Stellenabbau, der dann auch mit einem Personalabbau verbunden wird. Und dann habe ich tatsächlich auch das Thema Entlassungen.
Das heißt, wenn ich es nochmal zusammenfasse, Stellenabbau bedeutet nicht gleich, dass die Belegschaft schrumpft, die Gesamtbelegschaft.
Das ist richtig, ja, das stimmt.
Sie haben in unserem Interview im Februar gesagt, dass die Unternehmen jetzt wahrscheinlich viele Leute auch entlassen, denen sie teilweise hohe Abfindungen zahlen und die sie dann in ein paar Jahren doch wieder brauchen. Wie kann das denn sein und ist das nicht ein Riesenfehler?
Also, wenn ich jetzt einen Stellenabbau habe und ich investiere jetzt nicht in dem Maße in Reskilling, es kommt also dann auch zu einem Personalabbau. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter werden also dem Arbeitsmarkt übergeben. Angesichts der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt, nämlich wir haben einen Arbeitskräfte- und einen Fachkräftemangel, dann werden mit großer Wahrscheinlichkeit diese freigesetzten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von dem Arbeitsmarkt aufgesaugt werden und es werden andere Unternehmen da sein, die werden die mit Kusshand nehmen. So, die sind dann natürlich, die sind dann untergebracht, die haben dann eine neue Heimat gefunden. So, und das führt dann tatsächlich auch dazu, dass wenn sich die wirtschaftliche Situation wahrscheinlich wieder beruhigt hat und auch sonst strategisch Unternehmen auch wieder sozusagen im Gleichgewicht auch da sind, dass man dann perspektivisch wieder Arbeitskräfte braucht, auch mit ganz bestimmten Kompetenz- und Qualifikationsprofilen. Wenn ich dann etwas
später... Gibt es da Beispiele in der Vergangenheit, wo das so war?
Ja, es gibt sogar ein Beispiel, das sogar, ich glaube, wir alle im Moment auch ein bisschen auf dem Schirm haben, weil wir viele von uns auch betroffen sind. Also der Frankfurter Flughafen beispielsweise, Fraport, war in der wirklichen sehr, sehr schwierigen Lage am Anfang und während der Pandemie sehr viele, nicht nur Stellen abbauen, haben sie ja eigentlich gar nicht. Sie haben sehr viel Personal abgebaut, aufgrund der Tatsache, dass sie so massiv unter Druck standen, weil es ja eigentlich alles zum Stillstand gekommen ist. Und da wurde natürlich sehr viel Personal abgebaut. Ich bin ja gar nicht sicher, ob da Stellen abgebaut wurden, aber in dem Falle wurde Personal abgebaut. Und dann sprang das alles wieder an. Wir sind in eine Normalität zurückgekehrt und sie haben große, große, große Probleme, ihr Personal zurückzugewinnen, weil die wirklich aufgesaugt worden sind. Die sind überall quasi untergekommen in der regionalen Wirtschaft und die kehren nicht zurück. Und dann haben sie eine wirkliche Lücke und sie kriegen ihre Prozesse nicht mehr hin. Und das erleben wir doch allenthalben, wenn wir fliegen. Dass wir auf den Koffer viel länger warten müssen. Ja, ne, das wissen wir. Also auf den Koffer zu warten, wenn man gelandet ist, das ist wirklich, das dauert 20 Minuten, ist ehrlich gesagt schon schnell. Manchmal sind es auch anderthalb Stunde.
Gerade hier in Berlin. Man könnte aber jetzt den Eindruck kriegen, dass Reskilling sowas wie der Stein der Weisen der Personalwelt ist. Stimmt das oder hat die Methode auch ihre Grenzen? Also jetzt, wir können ja mal bei diesem Beispiel von Fraport bleiben. Sie hatten mir in unserem jüngsten Interview auch erzählt, dass es mal eine Welle von Produktionsmitarbeitenden gegeben hatte vor einigen Jahren und gleichzeitig poppte das erste Mal die große Personalkrise in der Pflege auf. Es ist ja nicht jeder gleich für jeden neuen Job geeignet, richtig? Ich weiß nicht, ob es klappen würde, wenn man mich jetzt zur Controllerin umschulen würde.
Ja, das weiß man auch nicht. Also Reskilling ist eine Methode. Und bevor man mit dem Reskilling beginnt, sollte man schon auch wissen, wie die Kompetenzen und die Qualifikationen dieser Person aussieht, wie die Potenziale aussehen. Und ich würde auch mal sagen, mal fragen, wo das Interesse auch besteht. Und da sieht man natürlich schon auch die Möglichkeiten, aber man sieht auch die Grenzen. Also ich würde mal sagen, wenn Sie mich auch nehmen oder wenn wir beide uns als Beispiele nehmen, wir haben da sicherlich durchaus Stärken, wir haben Potenziale, wir haben ein bestimmtes Grundlagenwissen, mit dem wir auch beweglich sind, aber es gibt Grenzen. Also die Produktionsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Pflegekräfte umzuschulen, das mag bei der einen oder anderen Person durchaus passend sein, aber bei einigen eben auch nicht. Und da muss man schon auch hingucken. Also es ist ein Instrument, aber es ist jetzt nicht die Lösung für all unsere Probleme.
Ein großes Beispiel dieser Zeit ist ja auch die Mitarbeitenden bei den Automobilkonzernen, die vielleicht jahrzehntelang Dieselmotoren gebaut haben und jetzt auf E-Mobility umschulen sollen, richtig?
Ja, ist richtig. Also gerade in der Automobilindustrie hatten wir in der Vergangenheit aufgrund der Technologie und der Antriebstechnik vor allen Dingen einen sehr hohen Bedarf an Maschinenbauingenieuren und Ingenieurinnen. Und wenn sie jetzt auf den E-Antrieb umswitchen, in Kombination natürlich auch mit sehr viel IT, dann brauchen sie Elektroingenieure und sie brauchen IT-Fachleute. Und jetzt ist die Frage, inwiefern sie einen Maschinenbauingenieur reskillen in Richtung Elektrotechnik. Und dann habe ich mir gesagt oder mir habe mir sagen lassen, das ist nicht ganz so einfach, weil das auch zwei grundsätzliche, also grundsätzlich unterschiedliche Ausrichtungen auch von Ingenieurwesen sind.
Lassen Sie uns mal von dieser fachlichen Komponente zu einer, sagen wir, persönlichen Komponente gehen. Solche Umschulungen, die machen ja auf dem Papier oft erstmal ganz viel Sinn. Trotzdem schmerzt ja Veränderungen Mitarbeitende eigentlich jedes Mal. Das wissen wir alle. Wie realistisch ist es denn, dass eine Belegschaft bei sowas überhaupt mitmacht? Und wovon hängt das ab?
Ja, man muss natürlich schon sagen, dass ein derartiger Qualifizierungsprozess, und bei Reskilling reden wir von einem großen Qualifizierungsprozess, immer auch damit verbunden ist, Angestammtes zu verlassen, was natürlich auch Orientierung und Sicherheit gibt.
Ja.
Also wenn ich auf mein Erfahrungswissen zurückblicken kann Und dieses Erfahrungswissen ist eine Stütze für mich, gerade in Krisenzeiten. Und Reskilling wird ja dann häufig auch in Krisenzeiten angewendet. Und ich verlasse das. Dann bedeutet das für mich schon auch, dass es ist eine hohe Ungewissheit ist. Und das eben in diesen Rahmenbedingungen, die wir haben. Also sollte ein solcher Reskilling-Prozess auch mit bestimmten Dingen verbunden sein. Es sollte ein individueller Entwicklungspfad formuliert werden mit Meilensteinen. Mhm. Die Meilensteine sollten auch in gewisser Weise individuell sein. Also, wenn ich jemanden habe, der 30 Jahre lang eine bestimmte Tätigkeit ausgeführt hat und das auch mit einem sehr großen Erfolg und geschätzte Kollegin und geschätzter Kollege, und diese Person verlässt jetzt dieses angestammte Gebiet. Und das bedeutet, wir brauchen da schon so etwas wie einen Entwicklungspfad mit Meilensteinen, die auch enger sind. Und auch immer mal gucken, so mit geschwinden, so Lernbegleitung und auch Lernkontrollen, das erscheint mir sehr wichtig zu sein. Das ist ein wichtiges Thema. Das zweite ist, dass das natürlich auch ein psychologisches Thema ist. Das heißt, wenn wir solche Mitarbeitergruppen haben, würde ich die auch immer entsprechend begleiten lassen durch einen Coach oder auch durch eine psychologische Beratung. Und da merken Sie schon, wir reden auch über einen Prozess, der nicht nur sehr zeitintensiv ist, der auch kostenintensiv ist. Die Frage ist, und manche Unternehmen scheuen auch davor. Die sagen also, Gott, was ist denn das ein aufwendiges Verfahren? Können wir die nicht einfach irgendwie ein Seminar schicken und dann ist der Drops gelutscht? Und dann sage ich immer,
Was passiert, wenn man das macht?
Ja, wenn Sie das machen, und ich sag mal, Sie machen das bei einer Person, die gewöhnt ist, sich immer wieder neu einzurichten, sich in neue Themen einzuarbeiten, dann ist das, glaube ich, relativ unproblematisch. Wenn Sie aber eine Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengruppe haben, wo das eben nicht der Fall ist, sondern tatsächlich eben über viele Jahre hat man schon auch Ähnliches oder Gleiches gemacht und da war nicht so große Veränderungen drin, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird das dazu führen, dass die Menschen sich sehr überfordert fühlen und auch krank werden. Und am Ende des Tages lohnt sich dann auch die Investition nicht. Also wir müssen auch immer schauen, dass ein Reskilling-Prozess eine Investition ist, nämlich Investition in Personal, in Human Resources als solches. Und das muss ich doch auch dann irgendwie auch rechnen. Und am Ende des Tages muss der Return on Investment kommen. Auch wenn ich das jetzt sehr technokratisch und auch sehr ökonomisch ausdrücke, aber am Ende ist es so. Und dementsprechend gilt es auch, diesen Prozess so zu gestalten, dass er erfolgreich ist. Und damit ist es aufwendig in Zeit und auch in Kosten.
Mhm. Das klingt jetzt ja erstmal nicht sonderlich attraktiv für Arbeitgeber, diese ganzen Kosten, diese ganzen Aufwände, die damit verbunden sind. Ich stelle mir auch vor, dass viele, ja, sagen wir CEOs oder Vorstände, argumentieren, naja, die Zeiten, die sind so unvorhersehbar geworden. So ein Umschulungsprogramm, das vielleicht aus heutiger Sicht Sinn macht, das könnte ja in 2 Jahren schon wieder völlig umsonst gewesen sein, weil bleiben wir bei dem Beispiel der Automobilindustrie. Vielleicht setze ich jetzt auf E-Mobility, aber Wasserstoff wird das neue große Ding und dann habe ich meine Leute umgeschult und ich konnte es nicht vorhersehen. Sehen Sie dieses Problem nicht auch?
Ja, das durchaus sollte auch auf der Agenda stehen. Das sollte man mit berücksichtigen, selbstverständlich. Aber die Frage ist, können Sie sich leisten, das gar nicht zu tun? Ich würde diese Frage eigentlich erstmal am Anfang stellen. Mhm. Wir wissen ja nicht, ob
und Ihre
in zwei
Sicht
Jahren
ist, dass
tatsächlich...
Ihre Sicht ist, dass man sich das eigentlich nicht leisten kann.
Naja, also ich würde schon so sagen, wissen wir, was in 2 Jahren sein wird? Wenn ich jetzt sage, ach, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich die beständige Entwicklung ist, nämlich dieser Antriebsform, und in 2 Jahren wird vielleicht was ganz anderes da sein, dann ist die Frage, kann ich es mir leisten, es auszusitzen? Ja? Und wenn ich dann sage, ich bin aber nicht sicher, ob es Wasserstoff sein wird, sondern es wird dann das Thema E sein, dann habe ich 2 Jahre verplempert. Also, sag mal, wir reden über Investitionen. Und wenn wir über Investitionen reden, dann reden wir auch immer über einen Risikofaktor. Und den muss ich natürlich auch in irgendeiner Weise einpreisen. Gar keine Frage. Mhm. Aber für mich steht am Anfang immer die Frage, kann ich es mir leisten, es nicht zu tun? Und wenn ich der Ansicht bin, dass ich es mir leisten kann, es nicht zu tun, dann muss ich auch ökonomisch handeln. Wenn ich aber der Meinung bin, das könnte in der Tat schwierig werden, dann muss ich in diese Investition hineingehen. Gar keine Frage.
Und wie risikofreudig sind aus Ihrer Sicht die Unternehmen? Ich hatte es eben schon gesagt, Sie haben ja schon durchaus viele Unternehmen bei solchen Prozessen begleitet. Trauen die sich das oder sagen die dann doch eher, oh, ich weiß nicht?
Also ich glaube, da hat die demografische Entwicklung schon etwas dazu beigetragen, dort in die Investition zu gehen. Ich glaube, es gibt keine Unternehmensleitung in Deutschland. Mhm. Oder auch wo auch immer, in Ländern, in denen die Demografie einfach im Moment so unbarmherzig zuschlägt, die wirklich sagen, ich kann es mir leisten, es nicht zu tun, weil ich glaube, jedem klar ist, dass wir einen Fachkräfte- und einen Arbeitskräftemangel haben. Mhm. Und dass es wirklich schwierig ist, gut qualifizierte Leute auf dem externen Arbeitsmarkt zu finden. Und dass die Reputation eines Unternehmens auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ob ich jetzt dahin gehe oder dorthin gehe. Das heißt, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiter zu entwickeln und zwar intern zu entwickeln, dann ist das, sind diese beiden Elemente, das ist das neue Mitarbeitergewinnen. Also mit anderen Worten, ich muss das auch unter diesem Blickwinkel auch berücksichtigen. Das ist wirklich ein knappes Gut und wir haben einen Arbeitsmarkt, das ist ein Arbeitnehmendenmarkt, ein Arbeitnehmermarkt. Mhm. Und wenn das ein Arbeitnehmermarkt dann können sich diese Akteure und Akteurinnen können sich das aussuchen, wo sie hin möchten, insbesondere wenn sie eine bestimmte Kompetenz und Qualifikation haben.
Mhm. So, und das heißt, bedeutet, das ist auch immer noch so. Ich hatte es ja eingangs gesagt, der Stellenabbau, das wirkt so ein bisschen, man denkt erstmal, ich dachte, als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer kann man sich gerade entspannt zurücklehnen, weil man ja so ein wertvolles, knappes, rares Gut ist. Und jetzt fangen die Unternehmen plötzlich an, Stellen zu streichen. Aber das ist kein Widerspruch in sich, sagen sie.
Nee, also es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle in bestimmten Arbeitsmarktsegmenten eine gewisse Entlastung für Arbeitgeber geben. Also das heißt, dass der Druck nicht ganz so groß ist, weil man vielleicht von bestimmten Berufsgruppen dann weniger braucht. Aber nichtsdestotrotz ist der Druck immer noch da und er nimmt ja auch zu. Mhm. Also das, was wir heute auf dem Arbeitsmarkt sehen, rein demografisch gesehen, ist ja erst der Anfang. Der richtige, also die richtig geht's zur Sache so ab 2027 bis ungefähr 2033 bis 34. Also da ist es dann richtig heftig. Und wenn jetzt Stellen abgebaut werden, dann ist zumindest der Druck nicht ganz so hoch, aber er ist immer noch da. Also so ist es ja nicht, ne? Und ich sag mal, ein Stellenabbau, so wie wir ihn gerade erleben in bestimmten Bereichen, und wenn dieses Unternehmen dann entsprechend nicht zum Beispiel in Reskilling investiert und das wird bekannt, dann hat das immer eine negative Konsequenz auf die Arbeitgebermarke. Mhm.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Und 2027 bis 2034 wird es so heiß, weil?
Ja, also im Moment, ich glaube, wir haben irgendwie vor ein paar Tagen hat die Bundesagentur für Arbeit mal deutlich gemacht, wie viele das Arbeitsleben bis 2035 verlassen und hat das gegengerechnet gegen diejenigen, die in den Arbeitsmarkt hineinkommen in dieser Zeit, also die Jüngeren, die dann quasi den Staffelstab der Älteren übernehmen, die das Arbeitsleben verlassen. Und diese Differenz zwischen Zugängen und Abgängen von heute bis 2035 werden 7 Millionen sein. Ja, es gibt ein paar Berechnungen, die sind nicht ganz so pessimistisch, die gehen von 6 Millionen aus. Aber wenn wir jetzt 6 oder 7 Millionen haben, die uns in der Differenz fehlen, dann können Sie das gerade mal hochrechnen auf den gesamten Arbeitsmarkt beziehungsweise auf die Erwerbstätigen, die wir haben. Und dann ist das schon eine ziemliche Summe, von der wir hier reden. Und damit ist relativ klar, dass das ein sehr, sehr angespannter Arbeitsmarkt bleiben wird.
Betrachten wir doch zum Schluss das Ganze mal aus der Sicht der Angestellten nochmal. Wenn mein Arbeitgeber jetzt überhaupt keine Anstalten macht, mich irgendwie systematisch oder keine Strategie hat, Menschen umzuschulen, ich mich aber jetzt in einem Job befinde, von dem ich das Gefühl habe, der ist nicht mehr besonders zukunftsträchtig, habe ich da auch als Angestellte Handlungsoptionen? Kann ich mich quasi selbst fit für die Zukunft der Arbeit machen?
Das würde ich immer empfehlen, das zu tun. Also ich würde sowieso immer empfehlen, einmal im Jahr sowas wie eine persönliche Standortbestimmung zu machen. Mhm. Zu schauen, Welche Kompetenzen und Qualifikationen habe ich über fachlich und fachlich? Aber gleichzeitig zu schauen, was glaube ich, was sind die Anforderungen an Qualifikationen für die nächsten Monate, für die nächsten 2 Jahre vielleicht, vielleicht auch für die nächsten 3 Jahre. Und auch schauen, wie sich mein Arbeitsmarktsegment entwickelt. Und entsprechend, wenn ich feststelle, da könnte es einen Handlungsbedarf geben, auch mit Eigenverantwortung reinzugehen. Erstmal grundsätzlich auch den Kontakt zu meinem Unternehmen, zu meinem Vorgesetzten suchen, zu meiner Führungskraft suchen, zu schauen, was es dort auch für Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen gibt. Und wenn ich merke, das ist ein bisschen schwierig, durchaus eigeninitiativ werden und auch zu schauen, was sich so in meiner Umgebung auch ergibt an Weiterbildungsmöglichkeiten, sich immer klar zu machen, was ich selbst für einen Vermögenswert darstelle. Ich mache das immer gerne in meinen Vorträgen, dass ich versuche, dafür eine gewisse Sensibilität zu schaffen, indem ich sage, nehmen Sie Ihr durchschnittliches Bruttojahreseinkommen und multiplizieren Sie das bitte mal mit 45 Lebensarbeitszeitjahren. Das ist die Anzahl der Jahre, die Sie abschlagsfrei in die Rente kommen. Und rechnen mal aus, was Sie wert sind. Die meisten sind ein Millionenvermögen. Und wie gehen wir damit um? Und das muss ich sichern. Das darf nicht weniger werden. Das sollte mehr werden. Das muss auf jeden Fall gepflegt werden. Und ich werde mir dann, wenn ich genau so denke, dann werde ich dafür Sorge tragen. Ich werde erstmal im Unternehmen schauen, ob ich eine Möglichkeit habe, das auf dem Niveau zu halten. Und wenn das nicht der Fall ist, ich sage es Ihnen ganz offen, niemand, der so denkt, kann sich einen Arbeitgeber aussuchen, der jemanden, also der mich beispielsweise auspresst wie eine Zitrone. Das kann ich mir nicht leisten. Und die Arbeitsmarktsituation war noch nie so günstig. Und ich werde auch, wenn ich genau so ein Mindset habe, wenn ich so eine Einstellung habe, ich werde immer einen neuen Arbeitgeber finden. Immer.
Ich frage mich gerade, wie gut wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ich gehe einfach mal von mir selbst und meinen Kolleginnen und Kollegen aus, wo ich das so mitbekomme. Wir sind in der strategischen Karriereplanung, weil ich glaube, viele haben ähnliche Probleme wie die Arbeitgeber, sich einfach mal im hektischen Tagesgeschäft hinzusetzen und sich genau das, was sie eben beschrieben haben, zu überlegen. Wie, wo stehe ich eigentlich in 2 bis 3 Jahren? Was kann ich eigentlich? Wie kann ich mich eigentlich weiterentwickeln? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich diese Zeit ganz bewusst zu nehmen. Und das nehme ich auf jeden Fall mit aus diesem Gespräch. Vielen Dank, Frau Rump, dass Sie bei uns waren heute.
Ja, vielen Dank für das Interview, Frau Beil.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Hat Sie das Gespräch mit Frau Rump zum Nachdenken über Ihre eigene Karriere angeregt? Dann empfehle ich Ihnen unser aktuelles Handelsblatt-Abo-Angebot. Unter handelsblatt.com/mehrkarriere bekommen Sie aktuell 4 Wochen für 1 Euro. Und da finden Sie auch eine Menge Texte von mir und meinen Kolleginnen, die Sie hoffentlich in Ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung weiterbringen. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder bei Rethink Work dabei sind. Tschüss!
Mein Name ist Dr. Tilman Grümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.